ARD Sounds.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Zwischen Hamburg und Haiti ist heute in den USA unterwegs. New York oder L.A., das kann ja jeder, haben wir uns gedacht. Wir reisen heute durch zwei Staaten im Südosten des Landes. Zwei Staaten, die nicht jeder gleich auf dem Schirm hat. Durch Arkansas und Alabama. Wirklich? Was wollt ihr da denn, wird vielleicht der ein oder andere sagen. Beide Staaten stecken voller Geschichte und diese Geschichte hat ihre Spuren im Land hinterlassen bis heute. Und Sabine Löbrig hat sich umgeschaut in diesen beiden Staaten. Wird sie uns heute von erzählen. Hi Sabine.
Hallo.
Sabine, Reisen in die USA ist für viele momentan, sagen wir mal, zwiespältig. Weshalb hast du dich entschieden, gerade jetzt in die Südstaaten zu reisen? Mit welchem Gefühl bist du losgereist?
Also ich fand es in jedem Fall auch zwiespältig, aber ich muss dazu sagen, in den letzten 10, 15 Jahren war ich regelmäßig in den USA unterwegs und immer wieder fasziniert von dieser Destination, weil es ja eigentlich auch keine eine Destination ist, sondern eher so ein Mosaik aus vielen verschiedenen Destinationen. Ich habe dann aber doch 2 Jahre pausiert mit USA-Reisen. Insofern war diese Reise nach Arkansas und Alabama für mich auch ein bisschen ein kleiner Test, um zu sehen, wie ist da jetzt die Stimmung im Land? Wie wird man denn aufgenommen? Ich kann aber schon vorweg sagen, eigentlich habe ich nur positive Begegnungen gehabt und interessante Menschen getroffen, die sich auch sehr offen und ehrlich auch zur aktuellen Lage geäußert haben.
Du hast dir für diese Reise 2 Ziele ausgesucht, an die man wahrscheinlich nicht gleich als erstes denkt. Was wolltest du ausgerechnet in Alabama, in Arkansas?
Ich muss dazu sagen, ich war schon ein paar Mal in den Südstaaten unterwegs, kenne unter anderem Mississippi und Virginia und finde die Südstaaten auch grundsätzlich spannend, eben wegen ihrer wechselvollen und auch ziemlich dunklen Geschichte. Ich nenne mal 2 Themen, Sklaverei und Bürgerrechtsbewegung. Das sind natürlich sehr düstere Kapitel der amerikanischen, der nordamerikanischen Geschichte. Aber ich finde auch, dass da in letzter Zeit sehr viel auch an einzelnen Orten gut aufgearbeitet wird und es viele engagierte Menschen gibt, die sich darum bemühen, diese Geschichte weiterzuerzählen. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb ich jetzt nach Arkansas und Alabama gereist bin, um mehr darüber zu erfahren.
Wirst du uns gleich auch mehr von noch erzählen, einmal um ein Gefühl zu bekommen für diese Gegend. Wie sieht's dort aus? Wie waren deine ersten Eindrücke?
Na, also erstmal, beide Staaten sind eher dünn besiedelt. Arkansas bezeichnet sich auch selbst als The Natural State. Also da merkt man schon viel Natur, viel Landschaft, Mittelgebirgslandschaften, viele Waldgebiete. Man ist hier sehr outdoor-orientiert. Radfahren wird groß geschrieben, auch semi-professionell und professionell. Alabama vielleicht dann eher so diese weiten, eher flachen Landschaften, die großen Flüsse, die sich durchziehen. Und mit einem gewaltigen Flussdelta im Süden, da kommt tatsächlich 5 verschiedene Flüsse zusammen. Das ist ein Gebiet, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von 110.000 Hektar.
Sabine, ich habe die Amerikaner immer als sehr gastfreundlich erlebt. Wie war es für dich, dorthin zu reisen? Wie sind die Menschen drauf, die du getroffen hast?
Also ich war zuerst auch ein bisschen skeptisch, wie es denn dieses Mal sein würde, muss aber sagen, ich war echt angenehm überrascht. Das ging schon mit den Kontrollen am Flughafen los. So schnell bin ich noch nie da durchgekommen. Man hat auch wiederholt gefragt, wie es denn gewesen wäre mit der Einreise. War dann auch jedes Mal sehr erleichtert, wenn man gesagt hat, auch überhaupt kein Problem, ich bin da ganz schnell durchgekommen. Und insgesamt viele gute Begegnungen mit Menschen, die sich, wie gesagt, sehr offen auch zu unterschiedlichsten Themen geäußert haben, eben halt auch teilweise mal etwas zu rückhaltend, dann wieder doch sehr offensiv zur aktuellen politischen Lage.
Komm, dann reisen wir mal los.
Egal, ob es im Sommer stickig heiß ist oder das Thermometer im Winter auf kurz über 0 Grad sinkt, das Wasser, das hier aus dem Boden kommt, hat ganzjährig die gleiche Temperatur, etwa 62 Grad. Mal sprudelt es aus einem Felsen, dann wieder in einem eingefassten Becken hoch. Insgesamt 47 dieser Quellen liegen auf dem Gebiet der heutigen Stadt Hot Springs in Arkansas. 1804, da geht Arkansas gerade durch den Louisiana-Landkauf an die USA, sollen George Hunter und William Dunbar das Gebiet im Auftrag von Präsident Jefferson erkunden und stoßen dabei auf die heißen Quellen, erzählt Rangerin Kate.
So, the water's still hot.
Sie bleiben hier einige Monate, untersuchen die Quellen, schauen sich die Umgebung genau an, was für Tiere hier leben, wie das Gestein beschaffen ist. All das fassen sie in einem Bericht für Präsident Jefferson zusammen. Das führt dazu, dass die ersten Zeitungen über die Region schreiben und es sich weiter herumspricht, dass es hier eine ganze Reihe heißer Quellen gibt, die nicht nach Schwefel riechen. Und nach entsteht die Vorstellung, dass dieses Wasser eine Heilkraft hat, man nur darin baden und eintauchen muss und Krankheiten oder Wehwehchen dadurch verschwinden.
Es dauert also nicht lange, da kommen die Ersten, die sich von dem Thermalwasser Heilung für diverse Krankheiten und Zipperlein erhoffen. Badehäuser werden gebaut, ein Tourismus um die heißen Quellen entwickelt sich, Investoren wittern Profit. Daher wird das Areal 1832 durch einen Parlamentsbeschluss als National Preserve ausgewiesen, um es für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten. Später entsteht daraus der Hot Springs National Park, der zweitkleinste Nationalpark der USA. Der mit seiner Mischung aus dichten Wäldern und dem historischen Stadtkern etwas ganz Besonderes ist. Denn an der sogenannten Bathhouse Row reihen sich die sorgsam restaurierten Badehäuser wie auf einer Perlenschnur aneinander.
So this building was built.
1912 beginnt man mit dem Bau dieses Badehauses. Es eröffnet im März 1915 und ist bis 1962 in Betrieb. Es war immer eine medizinische Einrichtung, aber man muss natürlich sagen, dass man in einem Badehaus nie wirklich von einer Krankheit geheilt werden konnte. Die Symptome wurden behandelt, man fühlte sich nach einiger Zeit besser, so gut, dass man wieder nach Hause gehen konnte. Das war das Wichtigste. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren viele Krankenhäuser nicht die hygienischsten. Es bestand immer eine gewisse Chance, sich eine Infektion zuzuziehen und zu sterben. Deshalb hatten viele Angst davor, ins Krankenhaus zu gehen.
So schildert es Lissa, die Besucher im ehemaligen Fordis Bathhaus begrüßt und aufzählt, was es im heutigen Museum zu sehen gibt. Natürlich die historischen Bäder mit ihren schweren Keramikwannen und den Dampfbädern, die mit ihrem kleinen Loch, nur der Kopf durfte herausschauen, erstmal an mittelalterliche Folterkammern erinnern. Dazu gibt es viele Infos zum 4000 Jahre langen Kreislauf des Thermalwassers, aber auch zu ersten Fitnessgeräten oder zur Rassentrennung, denn afroamerikanische Gäste waren in den Bädern nicht erlaubt. Zurück in der Central Avenue, der Hauptstraße von Hot Springs, laufe ich an mehrstöckigen Gebäuden vom Beginn des 20. Jahrhunderts entlang. Bunte Fassaden, gewölbte Erker, große Bogenfenster. Hier reihen sich Restaurants und Souvenirlädchen dicht an dicht. In einem eher unscheinbaren Backsteinbau logiert das Gangster Museum of America. Die Thermalquellen hatten nämlich eine ziemlich bunte Gästeschar nach Hot Springs gelockt, darunter Bankräuber und Mafiosi aus Chicago oder New York. Schließlich waren in vielen Hinterzimmern kleine Casinos entstanden und die Stadtverwaltung drückte mehr als ein Auge zu.
Hier im ersten Raum geht es um den Beginn des 20. Jahrhunderts. Ihr seht viele Fotos aus der Zeit, zum Beispiel vom Eastman Hotel. Das war das größte Hotel in Hot Springs und später ein Militärkrankenhaus. Und hier ein Artikel zu einer Schießerei, die es 1899 auf der Central Avenue gab, zwischen zwei rivalisierenden Gangs. Es ging um die Kontrolle über das illegale Glücksspiel. Die beiden Gruppen wurden die Flints und die Durants genannt. Dabei handelte es sich um die Truppe von Garland County Sheriff und die City Police. Das zeigt, wie korrupt Hot Springs war. Eine der korruptesten Städte im ganzen Land.
So schildert Amos, stilecht in Tweedjacke und Schiebermütze gekleidet, wie es ab der Jahrhundertwende in Hot Springs zuging. Das sich zum Trainingscamp für Baseballmannschaften ebenso entwickelte wie zum quasi gesetzfreien Raum für Kriminelle, die es sich in den Badehäusern und beim Nightlife gut gehen ließen. Oney Madden, Harvey Bailey und sogar Al Capone. Sie alle kamen nach Hot Springs und falls doch das FBI auftauchte, gab es ein Netz von unterirdischen Gängen, durch das die Gangster fliehen konnten. Das alles wird im Gangstermuseum mit vielen Fotos, Originalobjekten wie dem Klavier von Al Capone und Filmen anschaulich erzählt. Und wie die Atmosphäre in einem der Hangouts der Gangster war, kann man heute zumindest ansatzweise im Ohio Club an der Central Avenue erleben. Durch eine rot-golden verzierte Tür geht's in einen langen, schummrigen Vorraum mit einem wuchtigen Bartresen aus Mahagoniholz, verziert mit hölzernen Pferdeköpfen.
1911 finden sie diesen Bartresen in Cincinnati, Ohio und sie transportieren ihn hierher in einem Stück. Zuerst auf einem Frachtschiff, dann mit der Bahn und zwar bis Melbourne, das ist etwa 30 Minuten von Hot Springs entfernt. Für das letzte Stück konstruieren sie einen speziellen Pferdewagen und sie reißen einen Teil der Gebäudefront heraus, um den wuchtigen Tresen hier hineinzubekommen. Ich kann mir gar nicht genau vorstellen, wie sie das damals eigentlich gemacht haben. Aber es ist das Originalstück mit den Palmutt-Einlegearbeiten. Und es gibt zwei Figuren von Meerjungfrauen. Die eine eher in mittelalterlichem Stil, also etwas schlanker. Die andere im Renaissance-Stil, etwas üppiger. Schaut euch das Ganze ruhig aus der Nähe an. Es ist wirklich schön. So, when you get a moment, go down there and check
it out. It's really pretty. Kellnerin Lauren hat noch so einige Geschichten auf Lager von den falschen Wänden, die es im Vorraum gab, denn ein Zigarrenladen diente als Tarnung für Glücksspiel und Alkoholausschank. Von den Berühmtheiten, die in den Ohio Club kamen und nach denen heute Cocktails benannt sind. Und sie betont mit Stolz, dass Hot Springs die erste Sin City gewesen sei. Ein Vorbild, sagt sie, für Las Vegas, aber eben mit Thermalquellen, für die auch heute noch so viele Besucher in die Stadt kommen, um hier im sprudelnden Wasser ein Bad zu nehmen und es sich gut gehen zu lassen.
Tja, entspannen im warmen Thermalwasser in einem historischen Badehaus, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, Sabine, dass auch du dir das gegönnt hast.
Ja, habe ich. Wobei von gönnen kann man vielleicht nicht so richtig sprechen. Denn wer jetzt an so einen mitteleuropäischen Wellness-Tempel denkt, der wird vielleicht dann doch ein bisschen überrascht sein. Dort nämlich in diesen historischen Badehäusern geht's relativ rustikal zu. Da gibt's so Badewärterinnen, muss man sich vorstellen, die durch die Gegend schlappen, die einzelnen Kundinnen dann erstmal in Laken einwickeln und zu den verschiedenen Stationen schleusen. Da wird man in eine große Keramikwanne reingesteckt. Da sprudelt das Thermalwasser drin. Man kriegt einen Pappbecher auch mit warmem Thermalwasser in die Hand gedrückt. Sehr lecker, in Anführungszeichen. Und was mich dann fast ein bisschen verstört hat, war ein historisches Dampfbad. Das muss man sich so vorstellen, ist wie ein Kasten, in den man reingesetzt wird. Und oben im Deckel ist nur so ein kleiner Ausschnitt für den Kopf. Also da guckt dein Kopf heraus und es ist einfach wahnsinnig heiß. Also ich habe dann doch so nach 2 Minuten zu der Badewärterin gesagt, bitte holt mich raus.
Bitte lüften.
Genau.
Man muss ja auch nicht den ganzen Tag im Badezuber verbringen. Man darf sich auch bewegen, stimmt's? Ich kann mir vorstellen, die Gegend um Hot Springs lässt sich auch sehr gut erwandern.
Ja klar, es ist ja ein Nationalpark, der Hot Springs National Park. Und da gibt's natürlich auch so einige Trails, die man ganz gemütlich oder auch ein bisschen anspruchsvoller entlang wandern kann. Auch für die Biker sind viele Trails da. Wie gesagt, Radfahren wird ja in Arkansas großgeschrieben. Und wer dann noch einen Ausflug in die Region machen möchte, der könnte zum Beispiel bei der Pferderennbahn Oaklawn vorbeischauen. Die ist ziemlich berühmt unter Fans des Rennsports. Da wird auch ein berühmtes Derby ausgetragen. Und wer was ganz Besonderes machen will, der könnte nach Kristallen graben.
Kristalle, das musst du uns mal erklären. Also die liegen da auf dem Boden oder muss ich nachgraben?
Genau, graben muss man schon nach den Kristallen. Die liegen jetzt nicht auf der Oberfläche. Die wurden auch früher professionell geschürft für die Industrie, zum Beispiel auch für Uhren. Heutzutage ist das eher eine Touristenattraktion und man wird dann mit so einer kleinen Schaufel und ja, man könnte sagen einem Spachtel eigentlich ausgestattet, sitzt auf der roten Erde. Das ist alles wirklich so rote Erde und ich sag nur Vorsicht, lieber alte Klamotten anziehen. Diese rote Erde, die ist sehr hartnäckig und geht nicht so schnell aus der Kleidung raus. Und dann, ja, dann gräbt man quasi diese Erde Stück für Stück um und mit Glück findet man da tatsächlich kleine Kristalle.
Ist das noch ein großes Ding heute oder sind die guten Tage vorbei?
Na, ich würde sagen, die guten Tage sind eigentlich schon vorbei. Die Kristalle, die werden jetzt auch eigentlich industriell gar nicht mehr so verwertet. Früher hat man die ja für Uhren zum Beispiel gebraucht. Heutzutage ist das eigentlich ein großer Touristenspaß. Und ich kann nur sagen, da kommen ganze Familien an einem Samstagvormittag in so eine Kristallmine mit Picknickkorb, setzen sich auf den Boden und graben da stundenlang in dieser rotbraunen Erde herum. Es gibt tatsächlich auch einen Statepark in Arkansas, da kann man nach Diamanten schürfen und ab und zu wird da auch richtig ein großer Brocken noch gefunden.
Die Hose ziemlich rotbraun eingefärbt, die Diamanten in der Hosentasche und so bist du weiter nach Little Rock, richtig?
So ungefähr. Also für Diamanten hat es leider nicht gereicht. Ich habe so ganz winzige Kristalle gefunden und ja, die liegen jetzt auch bei mir zu Hause und haben ihren Ehrenplatz gefunden. Little Rock, muss man übrigens sagen, bezieht sich ja auch wieder auf so eine Gesteinsformation. Da hat nämlich ein französischer Entdecker im 18. Jahrhundert, der schipperte den Arkansas River entlang und sah nach viel flachem Land endlich so eine Gesteinsformation und sagte, ah, La Petite Roche, Little Rock. Und so hat jetzt die Hauptstadt ihren Namen danach bekommen. Eine Fastfood-Kette, eine Drive-In-Bank, Parkplätze und Gewerbeflächen. Wenig deutet heute darauf hin, dass die Blocks um die West 9th Street in Little Rock ab dem Ende des 19. Jahrhunderts ein pulsierendes Stadtviertel waren. Wenn es nicht das wuchtige Backsteingebäude an einer Ecke, das heutige Mosaic Templars Cultural Center gäbe. Nach der Einnahme Little Rocks im amerikanischen Bürgerkrieg durch Truppen der Union, also der Nordstaaten, und der Befreiung der Sklaven, entwickelt sich hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein lebendiges afroamerikanisches Geschäftszentrum.
Alles, was die afroamerikanische Community brauchte, gab es schließlich hier in der 9th Street. Von Ärzten und Anwälten über Lebensmittelläden und Wäschereien bis hin zu Schneidereien. All diese Businesses fand man damals auf der 9th Street. Das war ihre Blütezeit. 9th Street began to
flourish. Sagt Brian vom Mosaic Templars Cultural Center. Der Name des heutigen Museums bezieht sich auf die Loge für Afroamerikaner, die hier ab 1883 rund 50 Jahre lang ihren Sitz hatte und schließlich aufgeben musste. Heute ist sie nur noch auf Barbados zu finden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wäre das historische Gebäude fast abgerissen worden, denn der Bau des nahegelegenen Highways hatte viele kleine Geschäfte und Bewohner des Viertels vertrieben.
Eigentlich stand dieses Haus schon auf einer Liste von Gebäuden, die die Stadt abreißen wollte. Hierher sollte ein Fastfood-Laden kommen. Aber zum Glück gab es die Mosaic Templars Building Preservation Society. Die Mitglieder setzten sich bei der Stadtverwaltung dafür ein, dass das Gebäude erhalten blieb. Einige von ihnen reisten nach Barbados, um dort in die Mosaic Templars Lodge aufgenommen zu werden. Und als das Museum 2008 offiziell eröffnet wurde, kamen Mitglieder der Lodge aus Barbados extra dafür hierher.
Seitdem wird in einer vielschichtigen Ausstellung die Geschichte der afroamerikanischen Community erzählt. Mit Fotos und Filmen, begehbaren Kulissen wie einem kleinen Friseursalon, mit Audios und mit Musik. Da geht es um bedeutende Persönlichkeiten der Community, um Musik und Film, um den Alltag auf der West 9th Street, aber auch um Rassentrennung und Lynchmorde und natürlich um die Little Rock Nine. So wurden die ersten afroamerikanischen Schüler und Schülerinnen genannt, die 1957, drei Jahre nach Aufhebung der Rassentrennung in amerikanischen Schulen, die Little Rock Central High School besuchten. Landesweite Aufmerksamkeit bekam das, weil der Gouverneur von Arkansas den Schülern den Zutritt trotzdem verwehren wollte und die Nationalgarde aufmarschieren ließ. Ein weißer Mob versammelte sich vor der High School. Schließlich schritt Präsident Eisenhower ein, entsandte Bundestruppen, um die Demonstrationen vor der Schule aufzulösen und die afroamerikanischen Schüler zur High School zu eskortieren. Der Konflikt ging als Little Rock Central High Crisis in die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung ein, wurde zur Vorlage für Bücher und Filme. Heute werden die High School mit ihrer beeindruckenden Fassade und das dazugehörige Gelände vom National Park Service betreut. Es gibt Ausstellungen, Ranger-Touren und besondere Angebote für Kinder und Jugendliche. Ob Bürgerrechtsbewegung, zeitgenössische Kunst oder ein Handtaschenmuseum, für eine Stadt mit etwas über 200.000 Einwohnern wartet Little Rock mit erstaunlich vielen und teilweise sehr skurrilen Museen auf. Aber auch mit viel Natur ganz in der Nähe der Stadt, beispielsweise im Pinnacle Mountain State Park. Der liegt gerade mal 20 Kilometer von Downtown entfernt, ist nach dem gleichnamigen Berg benannt und bietet enorme Artenvielfalt. Einiges davon sieht und hört man, wenn man auf einem der Trails unterwegs ist, sagt Park-Interpreter Sam.
My name is Sam Files and I'm one of the park interpreters here at Pinnacle Mountain.
Als erstes werden wir den Kingfisher Trail entlanglaufen. Ein asphaltierter, leichter Weg, eine halbe Meile lang. Er verläuft am Ufer eines unserer beiden Flüsse, nämlich des Little Maumelle Rivers. Dieser Fluss ist rund 12 Meilen lang. Er kommt aus dem Lake Maumelle westlich von uns und mündet mehr oder weniger in Little Rock Downtown in den Arkansas River.
Auf dem Kingfisher Trail folgt man dem Flusslauf des Maumelle Rivers, kommt an jahrhundertealten riesigen Sumpfzypressen ebenso vorbei wie an einem Pawpaw-Baum.
This is North America's largest native fruit.
Das ist Nordamerikas größte heimische Frucht, die Pawpaw. Ihr könnt sie euch so vorstellen. Sie ist größer als eine Orange, aber kleiner als eine Cantaloupe-Melone. Ihr Fruchtfleisch ähnelt dem einer matschigen Banane und sie schmeckt etwas nach Zitrone. Eine wunderbare Frucht, die grün am Baum wächst. Der Baum hier steht ja ganz dicht am Weg. Da versuchen Wanderer auch mal eine Frucht herunterzuschütteln, auch wenn das Sammeln hier im Park eigentlich nicht erlaubt ist.
Immer wieder macht Sam auf besondere Pflanzen, Vögel wie den knallroten Cardinal oder eine kleine Schlange am Wegesrand aufmerksam, während es nun eine Reihe von Stufen bergauf geht zum Scenic Outlook. Wie passend. Die letzten Regenwolken haben sich verzogen und jetzt bietet sich hier beste Aussicht weit über den Park hinaus.
Wenn ihr in diese Richtung schaut, seht ihr den Namensgeber des Parks, Pinnacle Mountain. Weiter hinten in einer gewissen Entfernung ist Rattlesnake Ridge zu sehen. Und der Gipfel dahinter ist Blue Mountain. Noch weiter liegt dann Lake Maumelle und dort beginnt die Kette der Washita Mountains. Das ist die einzige Bergkette, die sich in Ost-West-Richtung zieht und nicht von Norden nach Süden. Und hier unter uns zieht sich der Arkansas River entlang. Er entspringt in Colorado und mündet an der Grenze von Arkansas zu Tennessee, nämlich in Memphis, in den Mississippi.
Ja, bis zur Mündung des Mississippi geht's heute nicht, aber auf jeden Fall in südöstlicher Richtung weiter und da landen wir dann an einem beeindruckenden Flussdelta, nämlich bei Mobile in Alabama. Ich kann mir vorstellen, Sabine, landschaftlich das komplette Kontrastprogramm. Jede Menge Wasser wohl.
Ja, jede Menge Wasser, genau. Nach dem Wald und der Mittelgebirgslandschaft in Arkansas wirklich eher flaches Land, eher sumpfig auch. Denn klar, hier unten im Delta, da kommen tatsächlich 5 Flüsse zusammen. Das ist also ein ganz verzweigtes Gebiet und ein ganz eigener Lebensraum auch für viele Arten, die gerade auf diese Mischung von Salz und Süßwasser auch spezialisiert sind. Also viele Vögel und natürlich auch Alligatoren, aber auch viele Fische und Amphibien. Also eine wahnsinnige Artenvielfalt.
Was würdest du sagen, für was steht Alabama auch im Vergleich zu anderen Südstaaten oder auch zu Arkansas?
Ja, also ich würde sagen, Alabama hat so einen rauen, aber doch sehr herzlichen Charme. Es ist wirklich nichts hochglanzmäßig, sondern sehr authentisch. Und es gibt eine ganze Reihe von Themen, die wirklich spannend sind. Einerseits Musikgeschichte. Also man denke nur an diese berühmten Musikstudios, Muscle Shoals zum Beispiel. Aber Alabama steht natürlich auch für die Bürgerrechtsbewegung und ihre Ursprünge. Zum Beispiel war die Hauptstadt Montgomery Schauplatz für den Busboykott von Rosa Parks. Und hier endete auch der berühmte Marsch der Bürgerrechtsbewegung von Selma. Martin Luther King hielt hier eine berühmte Rede. Also es gibt an vielen Orten im Staat Gedenkorte und kleine Museen, die einfach an dieses sehr schwierige Kapitel der US-Geschichte erinnern.
Und es gibt den Mardi Gras Karneval auf Amerikanisch.
Schönen Gruß ins Rheinland bei der Gelegenheit. Klär uns mal auf, was genau ist das und welche Rolle spielt Mardi Gras heute noch?
Na, der spielt eine ganz große Rolle, also zumindest in Mobil, denn es ist der älteste Karneval der USA. Und darauf legt man hier ganz großen Wert, denn New Orleans versucht immer, das für sich zu reklamieren. Das stimmt aber gar nicht. Der Mardi Gras in Mobil, der geht auf einen Franzosen zurück. Der hat hier Anfang des 18. Jahrhunderts die ersten Feiern organisiert. Und im Laufe der Zeit hat sich daraus ein riesiges Spektakel entwickelt, also was wirklich ausgiebigst gefeiert wird heutzutage, mehrere Wochen lang könnte man sagen. Da gibt's Bälle, Paraden, Partys, man verkleidet sich, man denkt sich dafür ein Motto aus. Es gibt, ja eigentlich kann man sagen, so wie die Karnevalsvereine bei uns, ne, Mystic Societies, also ähnlich organisiert, die sich wirklich ein ganzes Jahr auf dieses Spektakel vorbereiten und da auch viel Geld, Zeit und Herzblut reinstecken, um wirklich fantasievoll mitzufeiern.
Tja, also Sabine, es wird sehr gerne gefeiert, aber es gibt noch eine andere Seite, eine sehr dunkle Seite, richtig?
Ja, genau, und die hängt mit dem Sklavenhandel zusammen. Auf dem Grund des Mobile Rivers, nur wenige Meilen von Downtown entfernt, da liegen nämlich die Überreste eines Schiffs, der Clotilda, und das war das letzte Sklavenschiff, das nach Alabama gekommen ist. Es sind zwar nur rund 5 Meilen von Mobile Downtown bis nach Africatown, aber gefühlt liegen zwischen den historischen Häusern rund um den Yanville Square und dem bescheidenen Wohnviertel Welten. Denn Africatown, eine überwiegend afroamerikanische Neighborhood, liegt eingequetscht zwischen Highway, Industriebrachen und Fabriken in der Nähe des Chickasaw Creeks. Holprige Straßen ziehen sich an meist schmalen und oft baufälligen Holzhäusern entlang, zwischen denen sich das blau-weiß gestrichene Africatown Heritage House geradezu stattlich ausnimmt. Hier wird die Geschichte der Clotilda erzählt, des letzten Schiffs, das aus Westafrika verschleppte als Sklaven nach Alabama brachte. 1860 war das und der internationale Sklavenhandel schon Jahrzehnte verboten.
Say it with me. Icaro. Again.
Come on, a little louder.
Brandon Huff bringt gerade einer Besuchergruppe eine Begrüßung auf Yoruba bei, eine Einstimmung auf die Ausstellung, in deren Mittelpunkt die Survivors stehen, die Menschen, die den Transport auf dem Schiff, den Hunger, die Demütigungen und die Gewalt überlebt hatten.
Die Clotilda erreichte die Mobile Bay an einem Sonnabend und warf dort Anker. Einen Tag später navigierten sie das Schiff weiter landeinwärts Richtung 12 Mile Island. Dabei half James Dennison, ein Sklave, der als Schiffslotse eingesetzt wurde und sich in den Gewässern der Region sehr gut auskannte. Er half auch dabei, die Gefangenen für Tage zwischen den Zuckerrohrpflanzen zu verstecken, ohne zu ahnen, dass er später einmal eine der Verschleppten heiraten sollte.
Sagt Pat Fraser. Sie spricht von ihrer Ur-Urgroßmutter, eine der jungen Frauen auf der Clotilda, die an einen Plantagenbesitzer verkauft und dann zwangsverheiratet wurde. Doch aus der erzwungenen Partnerschaft mit James Dennison wurde Zuneigung und nach der Befreiung der Sklaven durch Truppen der Union heirateten die beiden nochmal. In der Ausstellung im Africatown Heritage House werden die Namen der Überlebenden der Clotilda verlesen, soweit bekannt. Und zwar von ihren Nachfahren. Bedrückend ist das, so wie die Texte und Fotos, die Objekte aus der westafrikanischen Heimat der Versklavten und so wie die Schiffsgeräusche, die immer wieder zu hören sind. Auch Darren Patterson ist immer wieder bewegt, wenn er das Museum besucht oder eine Tour zum Fundort des Clotilda-Wracks im Flussdelta organisiert.
And so now every time I get a chance to do a tour on the water up to the site of Clotilda.
Jedes Mal, wenn ich eine Tour auf dem Wasser zum Fundort der Clotilda mache, fühle ich etwas Besonderes. Ich denke, ich kann mich dann fast in die Menschen im Schiffsbauch hineinversetzen. Vor allem ihre extreme Verunsicherung nachempfinden.
Darren gehört zu den Nachfahren der Clotilda-Überlebenden und ist Präsident der Clotilda Descendants Association. Der Verein organisiert unter anderem Vorträge und Veranstaltungen und setzt sich zusammen mit anderen Gruppen von Nachfahren des Sklavenhandels für den Bau einer Gedenkstätte, eines Erinnerungsorts ein.
The Atlantic Slave Trade needs its own memorial.
In Erinnerung an den atlantischen Sklavenhandel muss endlich ein eigener Gedenkort entstehen. 12 Millionen Menschen aus Afrika wurden nach Amerika verschleppt und 2 Millionen von ihnen liegen auf dem Meeresgrund, weil sie über Bord geworfen wurden oder selbst aus unterschiedlichsten Gründen ins Wasser gingen. 2 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Momentan gehe ich durch eine Menge Emotionen, denn es gibt zurzeit Leute, die all das rückgängig machen wollen, was wir erreicht haben. Und das können wir nicht geschehen lassen.
Neben der Erinnerungsarbeit geht es aber auch um die Zukunft. Seit rund 15 Jahren versucht die Africatown Community Development Corporation, das Viertel wieder attraktiver zu machen, die Lebensbedingungen zu verbessern. Eine Foodbank vergleichbar mit der Tafel verteilt Lebensmittel an einkommensschwache Familien. Außerdem sind neue erschwingliche Holzhäuser gebaut worden, die Darren auf einer kleinen Tour durchs Viertel stolz zeigt.
Diese Häuser sollen auch dazu beitragen, wieder einen Gemeinschaftssinn im Viertel zu entwickeln. Zuerst Wohnhäuser, dann kommen Geschäfte und weitere Dienstleistungen in die Neighborhood, sodass es für Familien wieder attraktiv wird, hierher zu ziehen. So bescheiden die Häuser aussehen, sie sind eine stabile Grundlage dafür, dass sich junge Familien hier ansiedeln können. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dieses Viertel hat eine Zukunft.
Und dafür sollen auch mehr Besucher aus In- und Ausland sorgen. Gerade entsteht gegenüber vom alten Friedhof des Viertels ein modernes Welcome Center.
Tja, von den heißen Quellen in Hot Springs in Arkansas bis zur Mobile Bay in Alabama sind wir heute mit Sabine Löbrig gereist. Sabine, wenn ich jetzt richtig Lust habe auf so eine Reise, was sollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen?
Na, ich würde sagen, ein bisschen Entspannung am Ende könnte doch nicht schaden. Und da würde ich die Strände von Alabama vorschlagen. Die gibt's nämlich auch an Alabamas Gulf Shore. Kilometerlange weiße Sandstrände.
Klingt toll. Sabine, was nimmst du denn mit von dieser Reise nach Alabama und Arkansas? Gibt's irgendwas, was wir uns vielleicht auch abgucken können?
Also besonders beeindruckt haben mich tatsächlich die Begegnungen mit den Menschen, die ich in Africatown getroffen habe. Das sind ja viele Menschen, die sich ehrenamtlich dafür einsetzen, dass diese Geschichte ihrer Vorfahren nicht vergessen wird und die auch dafür kämpfen, dass ihre Stimmen weiter gehört werden, auch unter den jetzigen Rahmenbedingungen, die natürlich schwierig sind. Stichwort finanzielle Förderung von Gedenkorten oder Museen. Ja, das nehme ich dieses Mal für mich mit und dazu aber auch Bilder von diesen Flusslandschaften mit ihrer Tierwelt. Und da könnte ich mir gut vorstellen, nochmal dahin zu reisen, dann vielleicht mit dem Schwerpunkt Outdoor und Natur.
Wow, klingt toll. Sabine Löbrig war in den amerikanischen Südstaaten unterwegs und ist zurückgekommen mit vielen interessanten Eindrücken. Danke dir, Sabine, dass du uns heute davon erzählt hast. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Tja, wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt, auch politisch, was ist los in den USA, dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. Amerika, wir müssen reden. Mit meinen beiden Kollegen, dem Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und seiner amerikanischen Ehefrau Jiffer Bourguignon. Jede Woche sprechen die beiden über die Lage in den USA, politisch, analytisch, aber vor allem sehr persönlich. Jede Woche eine neue Folge in ARD Sounds. Und da gibt's auch uns zwischen Hamburg und Haiti bei ARD Sounds und überall, wo ihr gerne streamt. Wenn's euch gefallen hat, abonniert uns gern, sagt's weiter oder schreibt uns. Würdet ihr zum Beispiel jetzt gerade in die USA reisen und wenn ja, wohin am liebsten? Oder sagt ihr nö, im Moment lieber nicht? Schreibt's uns in die Kommentare oder als E-Mail an haiti@ndr.de. Freuen wir uns drauf. Dank dir nochmal, Sabine, fürs Herkommen und danke euch fürs Zuhören. Das sagen Wolfgang Sesko, Konrad Winkler und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info.